AI bzw. KI ist immer noch in aller Munde. Was müssen wir aber eigentlich bei der Entwicklung von AI-Produkten berücksichtigen? Also dann, wenn AI ein Teil des Produktes ist. Darum geht es in der heutigen Folge und damit euch nun viel Spaß und hilfreiche Impulse beim Hören dieser Folge.
AI ist in aller Munde und auch wir haben ja gerade zuletzt hier noch eine Folge gehabt zum Thema, wie AI als Wingman für Product Owner wirken kann. Heute wollen wir uns dem Thema künstliche Intelligenz im Rahmen der Produktentwicklung aber nähern. Das heißt, wie AI-Produkte entwickelt werden, also wie AI auch Teil unserer Produkte oder Features werden kann. Und da haben wir einen ganz besonderes erfahrenen Gast hier heute dabei und ich freue mich sehr auf Dr. Jana Lipenkova. Jana, herzlich willkommen hier in der Show.
Ja, hallo, vielen Dank und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Jana ist jemand, die wissenschaftlich sich dem Thema nähert, aber insbesondere auch eine lange, wirklich lange Beratungshistorie in der Thematik Produktentwicklung von AI-Produkten hat und uns, glaube ich, einen sehr tiefen Einblick geben kann, auf was man da so achten muss. Das heißt, es geht heute nicht vorrangig um Technik oder so, nur ganz am Rande, sondern eher um so ein holistisches Modell, auf was ich Acht geben muss, wenn ich AI-Produkte oder AI-Features kreiere und entwickle. Und ich habe dich kennengelernt, Jana, als Speakerin hier beim Product Tank Cologne, war sehr begeistert, weil du dort einen sehr spezifischen Talk gehalten hast. Können wir auch gerne nochmal verlinken, übrigens das Video zum Thema UX von AI-Products. Und heute spannen wir das Thema noch mal ein bisschen weiter auf, nämlich, ja, sagen wir mal so, die Kunst, AI-Produkte überhaupt zu entwickeln. Jana ist, wie gesagt, Beraterin mit der Firma Anacode, kleinere Spezialberatung zur Begleitung, Coaching und Konzeption von Development von AI-Produkten und auch noch Startup und Gründerin eines weiteren Unternehmens, Equintel. Da kannst du am besten selber gleich ein bisschen mehr zu sagen. Von Hause aus hast du BWL studiert und weiteres, musst mir nochmal helfen, bist Multisprachlerin. Also ich bin total begeistert, was für eine Kompetenz wir hier heute sitzen haben. Aber bevor ich hier was Falsches sage, Jana, stell du dich doch mal am besten unseren Hörerinnen und Hörern ein wenig vor. Wer bist du? Was machst du?
Ja, vielen Dank erstmal, Tim, für die Intro. Genau, also kurz zu meinem Werdegang in KI. Ich bin so 2009 oder 2010 in den Bereich reingerutscht, würde ich sagen, und zwar gleich mit einem PhD, also nach meinem Studium in BWL und China-Studien, hat mich der Bereich eben einfach sehr interessiert. Und dann bin ich quer eingestiegen in einen PhD im Bereich Computerlinguistik. Also das ist so das akademische Pendant von dem, was man heute als Natural Language Processing kennt. Also praktisch der Unterbereich von KI, der sich mit Sprache beschäftigt. Habe dann den PhD gemacht. Das war noch so eine Zeit, wo man auch viel mit Regeln gemacht hat, also viel mit ganz einfachen statistischen KI-Modellen. Und dann auch, wie Tim auch sagte, eben sehr viele Projekte beraten, beziehungsweise in verschiedenen Projekten dann auch als Entwicklerin mitgewirkt. Also ganz verschiedene Themenstellungen, angefangen mit Entwicklung von Lernsoftware für Sprachen bis hin zu Chatbots für die Kundenberatung. Da war irgendwie alles dabei. Und dann vor ein paar Jahren, also Anacode gibt's jetzt schon länger, in dem Rahmen machen wir auch die ganzen Beratungsprojekte. Und vor ein paar Jahren ist da in meinem Portfolio noch Equintel dazu gekommen. Das ist praktisch ein Startup, wo wir uns ganz spezifisch fokussieren auf darauf, wie KI eben Unternehmen bei ihren Nachhaltigkeitsaktivitäten unterstützen kann. Das ist ja mittlerweile für viele Unternehmen ein großes Thema, eine große Herausforderung. Es gibt viele Regulatorien, viel bürokratischen Aufwand. Und da sehen wir eben viel Automatisierungspotenzial. Und das schöpfen wir dann auch mit ganz spezifischen Produkten dafür aus.
Spannend. Du sagtest gerade, da muss ich nochmal nachfragen, du hast ganz am Anfang gesagt, ja, du hast BWL studiert, aber auch China-Studien oder Sinologie oder wie das dann heißt, ne? Ist das Zufall oder hast du durch das Erlernen der chinesischen Sprache und Kulturen etc., hat das den Link zu KI gegeben oder hat das nichts miteinander zu tun?
Genau, es heißt Sinologie, ich wollte den Begriff nicht erwähnen, nee. Weil heute kommen ja noch ein paar weitere Fachbegriffe.
Danke.
Wollte ich etwas Cognitive Space sparen. Ich denke, das kam alles so ein bisschen über meine Begeisterung für Sprachen, also auch das China-Studium an sich, ja, weil Chinesisch war damals meine fünfte Sprache, und also nach Russisch, meiner Muttersprache, dann Deutsch, Englisch und Französisch. Ich habe meinen Schulabschluss in Frankreich gemacht, wollte ich eben was ganz anderes lernen an Sprachen, ja, und da war halt so Chinesisch, weil damals auch so der wirtschaftliche Boom in China natürlich sehr spannend war, da war das so meine Wahl, aber natürlich war auch die Kultur, also wie das Schriftsystem aufgebaut ist und das alles auch super spannend zu betrachten. Genau, also einmal diese Begeisterung für Sprachen, aber andererseits dann auch so ein bisschen der Frust der Sprachen. Was hat es damit auf sich? Also ich habe während des Studiums viel mit Sprachen gearbeitet, viel übersetzt, viel Sprachen unterrichtet. Und da ist mir eben aufgefallen, wie oft diese Jobs dann doch sehr monoton und sehr langweilig werden. Also ich kann mich zum Beispiel an eine Zeit erinnern, das waren Weihnachtsferien. Ich saß im Studentenwohnheim und habe dann tatsächlich so diese ganzen Feiertage und so weiter damit verbracht, irgendeine Bedienungsanleitung zu übersetzen für ein technisches System, was ich selber auch überhaupt nicht verstanden habe. Ja, aber es hat sich wirklich so angefühlt als eine total langweilige, monotone und teilweise eben auch stupide Arbeit, weil viele Sachen waren sehr irgendwie sehr repetitiv und auch schlecht formuliert und so weiter. Da habe ich mir gesagt, okay, das muss doch irgendwie alles besser und einfacher gehen und bin so auch in die Computerlinguistik reingerutscht. Ja, also meine erste so Idee fix war eigentlich etwas zu entwickeln für automatische Übersetzung. Das ging damals, also 2009, noch nicht so einfach. Ja, deswegen ist dann der PhD auch auf einem etwas spezifischeren und, ich sag mal so, bescheideneren Thema auch geblieben als maschinelle Übersetzung.
Gut, Sprung 15 Jahre weiter ins Heute. Da dauert so eine Übersetzung wahrscheinlich nur noch unter einer Minute oder ein paar Sekunden. Springen wir aber mal in das Thema Product Development rein. Ne? Du bist dabei, auch ein Buch zu schreiben, oder es ist fast schon fertig, wenn ich es richtig verstanden habe, unter dem Arbeitstitel The Art of AI Product Development. Oder, ne? Also im Endeffekt ein Guide für Produktmanager auch zu erstellen, wie AI-Produkte zu entwickeln sind. Und da wollen wir ja heute reinsteigen. Und im Vorgespräch habe ich gelernt, was du ganz gerne machst, du sprichst über KI-Systeme, ne? Oder AI-Systems. Vielleicht kannst du das nochmal kurz sagen. Was meinst du, wenn du von AI-Systems sprichst?
Ja, gerne. Also es ist weniger ein technisches Konzept, wenn wir jetzt über AI-Systems sprechen werden, sondern wirklich eher so ein mentales Konzept, so ein Mental Model und auch ein Konzept, was man bei der Entwicklung im Projekt eben auch für die Kommunikation verwenden kann, also für Kommunikation und Alignment. Und da fallen eben all die Komponenten rein, die man so bei einer KI-Entwicklung berücksichtigen muss. Ja, also das fängt eben mit den Daten an, dann kommt der Schritt, wo aus den Daten dann wirklich, also erstmal baut man ja Modelle oder man verwendet eben existierende Modelle, um eben aus den Daten Wert zu schaffen, also indem man die Daten veredelt und indem man in diesen Daten eben so die eigentliche Intelligence dann auch findet. Ja, dann kommt eben die Komponente UX, also User Experience, wo die Aufgabe ist, dass man diesen Wert auch erfolgreich an den Nutzer bringt. Ja, und dann, also damit hätten wir eigentlich auch anfangen können, aber ganz, also ganz groß ist natürlich die Business-Komponente, also dass mein KI-Modell dann auch tatsächlich Nutzer bei Aufgaben unterstützt, die für sie relevant sind, dass das KI-System wirklich auch relevante Probleme löst, ja, und damit auch eine Opportunity auf der Seite der Nutzer adressiert bzw. abdeckt, ja. Und was wir auch häufig sehen, ist eben, dass, also vor allem am Anfang bei den Teams, so dieses Gesamtverständnis von dem System etwas fehlt. Ja, also es gibt einen sehr starken Fokus darauf, zum Beispiel so die neuesten Modelle zu verwenden, den besten Algorithmus und so weiter, weil es muss ja alles cutting edge, alles state of the art sein. Und dann kommen zum Beispiel so Aspekte wie die Daten zu kurz, ja, oder die User Experience. Und dann kommt der Nutzer überhaupt nicht zu dem Value, den man eigentlich verspricht. Ja, und deswegen ist es eben auch so, dass viele KI-Entwicklungen und viele Projekte eben auch nicht erfolgreich sind. Ja, und eben auch Features, die auf den Markt geschmissen werden oder Produkte, die auf den Markt kommen, dass die halt am Anfang total heiß sind, weil es ist spannend, alle wollen es ausprobieren, aber dann über Zeit, die KI macht eben Fehler, das Nutzervertrauen sinkt und dann passiert eben auch der Churn und die Adoption, die man sich erhofft hat, passiert eben nicht.
Ja, lass uns da nochmal tiefer reingehen. Also wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, diese drei Dimensionen, Technologie, UX oder User-Dimension und Business, also mit Value Creation und Opportunity, das ist ja im Endeffekt Produktmanagement Basic, ne? Aber das siehst du eben auch als die drei Dimensionen in der AI-Produktentwicklung. Aber wenn wir dann in so eine Dimension Technology reingucken, bei AI-Produkten, haben wir hier eben eine, lass uns da gerne schon mal als erstes nochmal reingehen, eine Spezifität, würde ich es jetzt verstehen, zu sagen, okay, Technologie in AI-Produkten ist vor allem, sind für dich vor allem diese zwei Komponenten Data und Intelligence, also sozusagen die Modelle. Vielleicht kannst du diese beiden Komponenten Data und Intelligence im Bereich der Technologiedimension von AI-Produkten nochmal ein bisschen näher jetzt beleuchten, was du damit meinst oder was für Fragen man sich da auch stellen sollte.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Genau, Data und Intelligence, also das sind wahrscheinlich so die zwei großen KI-spezifischen Überlegungen, die man eben bei so einer Entwicklung hat. Ja, es gibt natürlich auch viele Engineering-Themen, also das ganze Thema MLOps, Infrastruktur und so weiter. Aber ich glaube, das können wir heute gerne etwas beiseite lassen und uns wirklich auf diese Aspekte fokussieren, die dann auch sehr stark von dem PM mit beeinflusst oder auch mit geowned werden. Ja, genau. Also, angefangen bei den Daten. Daten sind praktisch der Rohstoff für die Modelle. Ja, also wenn ich da den falschen Rohstoff habe, es ist eben wie mit einem Auto, wenn die Daten nicht stimmen, dann bringt mir auch das Beste, das Neueste und so weiter Modell eben nicht so viel. Und was bei den Daten natürlich immer sehr wichtig ist, ist, dass sie so weit wie möglich mit den Daten allein sind und dass die Verteilung so weit wie möglich den Daten entspricht, die dann später in Production kommen. Ja, also sagen wir mal, wir bauen jetzt eine Search Engine auf unserer Codebase, ja, also die eben nach bestimmten Dateien sucht für bestimmte Anfragen, die der Nutzer hat. Dann kann es durchaus sein, dass wir sie eben auf bestimmten Codebases trainiert haben, aber sobald der Nutzer dann auf seine eigene Codebase geht, ja, oder sobald eben die ganzen Frameworks und so weiter wechseln, dass dann die Verteilung auch anders wird und eben auch die Performance dieser Search Engine dann nicht mehr so gut ist. Das ist ein sehr wichtiges Kriterium eben auch für die Machbarkeit. Ja, also wirklich, wenn man die falschen Daten hat und wenn die Nutzer dann mit Daten kommen, die das Modell nicht verarbeiten kann und nicht verstehen kann, dann ist das ein totaler Grund eben für das Produkt dann auch also nicht erfolgreich zu sein. Ja.
Lass mich da mal eine kurze Rückfrage stellen, ob ich es richtig verstanden habe. Also ich versuche es mal in meine Welt zu übertragen. Ich arbeite mit ziemlich vielen Versicherungen zum Beispiel zusammen. Und wenn jetzt eine Herausforderung wäre, eine Business Opportunity, okay, so eine, nehmen wir mal eine private Krankenversicherung als Beispiel, hat ganz, ganz, ganz viele Tarifgenerationen in ihrem Bestand. Ne? Also ne, hat... gibt schon viele Jahrzehnte und ne, Tarifgenerationen ändern sich fast jährlich und so weiter. Und die Bedingungswerke dieser Tarifgenerationen sind auch immer wieder unterschiedlich. Und dann will ich aber vielleicht eine User-App am Ende erstellen und da möchte ich sozusagen Zugriff auf den Gesamtbestand dieser Tarifgenerationen haben. Diese Tarifgenerationen wären dann Data, wenn ich es so richtig verstehe. Also wären der Datenbestand, der Rohstoff, der in dem ganzen Riesenbauch des AI-Produkts dann ist und dann das nächste wäre dann im Endeffekt die Intelligence im Sinne von, was ist das Modell, um an welche Informationen aus diesen Data-Datenbeständen irgendwie dranzukommen?
Ja, absolut, absolut, ja. Also eine Sache jetzt konkret in deinem Beispiel, ja, was man machen könnte, ist eben, dass man, also bei Modellen gibt's ja auch immer verschiedene Approaches. Man kann Modelle selber trainieren, man kann bestehende Modelle nehmen, sie feintunen, mit ihnen irgendwas Besseres machen und so weiter. Generell so eine Fragestellung, wie du sie hast, das ist eine Fragestellung im Bereich Generative AI, wo man wirklich so mit LLMs drauf losgehen könnte. Ja, es gibt daneben noch den ganzen großen Teil mit analytischer KI, wo man eben mit kleineren Modellen arbeiten kann, wo man auch die Modelle selber trainieren kann, wenn man die Daten dafür hat und so weiter. Aber eben bei so einer Search Engine oder Recommendation Engine wäre wirklich so generative KI und LLMs dann das Richtige. Ein Einsatz wäre eben, dass man so ein LLM mit den Daten feintunet, ja, damit das LLM selber auch das Wissen über diese Tarifgenerationen erlangt, ja. Das bedeutet in der Regel, dass man mit einem Open Source LLM arbeitet, also zum Beispiel die Modelle von Meta, also Llama 3 ist ja so das State of the Art Open Source Modell, was wiederum auch für die Produktentwicklung einerseits einen größeren technischen Aufwand bedeutet, also es bedeutet, du musst das Modell runterladen, du musst es feintunen, du musst es hosten und du musst es eben über Zeit updaten und intakt halten. Ja, das ist eben so technisch und infrastrukturtechnisch auch nochmal Aufwand und natürlich auch Kosten, weil die Modelle sind nicht klein. Der Vorteil ist natürlich, dass du das Ownership über das Modell hast, was wahrscheinlich für viele Versicherungen, also insbesondere in Deutschland, in Europa, auch ein wichtiges Kriterium ist, also dass sie ihre Daten jetzt nicht unbedingt in die USA schicken wollen oder können mittlerweile. Also das ist eben einer der großen Vorteile. Und der zweite Vorteil, der ist vielleicht noch wichtiger, so langfristig und auch unternehmerisch, also businesstechnisch gesehen, ist eben, dass du dann über Zeit wirklich auch einen Wettbewerbsvorteil für dich aufbauen kannst. Ja, weil das Modell ist bei dir, die Daten sind bei dir und du hast das Wissen, um dieses Modell eben mit den Daten besser zu machen und damit deinen spezifischen Kunden in dem Bereich eben auch Mehrwert zu liefern.
Ja, und bleiben wir bei dem Beispiel. Also ich sehe da, also bleiben wir bei diesem Versicherungsbeispiel. Ne? Gehen wir davon aus, dass die meisten dieser bleiben wir bei einer Krankenversicherung, ein paar Fusionen hinter sich hat, ein paar andere Versicherungen übernommen hat oder wir gehen Richtung Allfinanzdienstleister, die dann sozusagen einen Versicherungsvertrieb mit ihren Kunden über eine breite Bandbreite oder eine große Bandbreite von anderen Versicherungsunternehmen haben. Das heißt, und die haben dann vielleicht diese Tarifgeneration, sei jetzt mal als PDF maximal vorliegen, ja. Und das über viele, viele Jahre und Jahrzehnte und über N verschiedene Versicherungshistorien oder frühere Unternehmen. Und damit würde ich sagen, in einem Nicht-AI-Umfeld eigentlich ein schier zu komplexes Problem, um darüber eine vernünftige Suche laufen lassen zu können oder das zuzuordnen, zu Kunden, zu kombinieren, um Bedarfslücken zu erkennen und so. Ne? Also ich bin kein Versicherungsexperte, bitte nicht falsch verstehen, aber das ist das, wo ich so ein super klares Business-Anwendungsmodell sehe. Gut, das heißt, Data war die eine Komponente im Technology-Bereich. Intelligence, hast du jetzt schon einiges zu gesagt, ist also in deinem mentalen Modell die Auswahl des richtigen Modells. Und das finde ich auch nochmal wichtig. Ne? Du hast so am Rande hier mal so Llama 3 und sonst was reingeworfen. Die meisten Leute, habe ich den Eindruck, reden gerade aktuell, wenn sie von AI reden, von OpenAI und denken noch an ChatGPT, aber da ist ja noch so viel drumherum. Das Metamodell Llama 3 ist vielleicht noch bekannt und so weiter, aber es ist ja auch eine wahnsinnige Dynamik da drin, was es da alles Neues gibt, wie sich das weiterentwickelt. Ist das auch etwas, was ihr dann beratend begleitet? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also welche Modelle einzusetzen sind?
Genau, das ist auf jeden Fall auch Thema, also sehr wichtiges Thema, nicht das einzige in diesem Intelligence-Blog, aber auf jeden Fall ein sehr wichtiges und eben auch strategisches Thema. Wie du sagst, da gibt es natürlich eine sehr große Dynamik, also es gibt auch viele laute Headlines. Viele von diesen Headlines sind natürlich auch immer etwas übertrieben und teilweise etwas optimistisch dargestellt, was natürlich auch ein Problem ist, also eben für Entwicklungsteams, auch für die Business-Perspektive, ja, weil man hat dann wirklich auch falsche Erwartungen an das Modell und schätzt dann auch den Aufwand falsch ein, den man braucht, um das Modell eigentlich irgendwie to make it work. Ja, also das ist so ein typischer Fehler oder so eine typische Falle, die wir dann auch bei KI-Entwicklungen sehen. Das ist eben, was die neuen Modelle anbetrifft. Ja, auf jeden Fall muss man das immer sehr gut verfolgen, aber, also wir haben uns noch vor ein paar Jahren immer so groß auf die Fahne geschrieben. Wir sind immer cutting edge, immer die neuesten Modelle und so weiter. Mittlerweile machen wir das nicht mal mehr so sehr, sondern wir warten immer ab, was ist die Reaktion von dem Markt, ja, was ist die Adoption von den neuen Modellen. Weil ganz ehrlich, also du siehst das sehr oft, also zum Beispiel, wenn du auf Hugging Face gehst, das ist ja so diese Seite, wo dann auch sehr viele KI-Modelle verfügbar sind. Und dann siehst du eben so eine Kurve mit den Downloads und der Nutzung. Und die sieht sehr oft aus wie so ein Hype-Cycle von Gartner. Ja, also du hast so eine Peak, wo praktisch die Erwartungen sehr hoch sind, aber auch unrealistisch hoch. Und dann geht das alles recht schnell runter.
Ja, das ist aber doch auch ein Problem, ne? Wenn ich jetzt mich auf ein Modell festlege und das in mein Produkt, in mein AI-Produkt einbaue, und dann nach einem halben Jahr oder einem Jahr ist das Modell nicht mehr State of the Art, dann muss ich das ja auch irgendwie austauschen können, oder?
Genau. Deswegen ist es auch gut, wenn man einerseits die Softwarearchitektur so gestaltet, dass das Modell austauschbar ist. Ja, das machen wir in der Regel also gleich am Anfang, dass wir das mit einkalkulieren, dass die Modelle eingetauscht werden. Aber was eben noch etwas sogar mehr Fingerspitzengefühl braucht, ist, dass man auch einschätzen kann, wie lebt ein oder wie reagiert ein neues Modell eigentlich auf meine bestehenden Trainingsdaten, Prompting-Strategien und so weiter. Weil da kann es wirklich große Abweichungen geben, dann muss man die Daten eben anpassen. Aber was ganz wichtig ist, ist natürlich, dass man solche Veränderungen auch erstmal überhaupt erkennen kann und nachverfolgen kann. Und das passiert eben in der Regel, indem man eine gute Strategie hat, um die Modelle zu evaluieren. Ja, also das heißt, relevante Metriken, das können technische Metriken sein, Precision Recall und so weiter, aber eben dann auch Metriken auf der Nutzerseite und eben auch relevante Daten für die Auswertung der Modelle.
Mhm. Gut, kommen wir mal in deinem mentalen Modell zur nächsten Dimension, zum Thema UX oder User-Dimension. Und da hast du in dem Modell eben auch als Komponente ja User Experience von AI drin aufgeführt. Was ist das für dich, UX in AI-Produkten?
Ja, das ist eigentlich so mein Lieblingsthema, wobei ich sagen muss, dass ich da auch sehr viele Fragen noch selber habe, weil es ist wirklich so ein Thema, also okay, wenn ich ein Produkt baue, ja, und da ist etwas KI im Backend, dann brauche ich halt einen Weg, um den Wert von dieser KI, also diese ganze Intelligence, die da geschaffen wird, um das an den Nutzer zu bringen. Und das passiert über die UX, ja. Und warum das für mich so persönlich spannend ist, ist, weil die UX tatsächlich so die Schnittstelle ist zwischen der künstlichen Intelligenz und der menschlichen Intelligenz, ja. KI und Menschen haben ja auch verschiedene Stärken. Also KI kann zum Beispiel sehr gut mit großen Datenmengen umgehen. Es kann irgendwelche Aufgaben ausführen, wo uns Menschen eben sehr schnell sehr langweilig wird, ja, also wie meine Weihnachtsferien mit der Übersetzung, das hätte eine KI sicher ohne Probleme, ohne Frust einfach ausgeführt, ja. Also das sind so die Stärken und bei Menschen, klar, also wir haben ein besseres Verständnis von dem Kontext, ja, wenn das jetzt so ein komplexer Marktkontext ist, Business-Kontext, wir haben da mehr von diesem Gut-Feeling. Wir können auch besser mit anderen Menschen, also Empathie, Kommunikation und so weiter. Das sind alles so die nuancierten Stärken, die wir eigentlich als Menschen mitbringen und wo die KI uns auch helfen kann, uns darin auch weiter zu profilieren, ja. Das heißt, wenn die KI uns die ganzen langweiligen, automatisierbaren Aufgaben wegnimmt, dann können wir uns Menschen wirklich auch auf unsere Stärken fokussieren. Also ich glaube auch überhaupt nicht an diese Claims, also es ist nicht so, dass ich nicht daran glaube, aber es ist so, dass sie mir jetzt weniger Sorgen bereiten, dass eben irgendwann die Jobs wegautomatisiert werden, ja, dass Menschen dann nichts mehr zu tun haben. Also es wird einfach mehr zu tun geben auf einer weiteren höheren Ebene.
Lass mich nochmal eine Rückfrage stellen zu der UX-Frage oder zu dem User-Interface jetzt ganz konkret. Ich habe so die Wahrnehmung, dass die allermeisten AI-Produkte, die ich so wahrnehme, rein auf Eingabeformularebene funktionieren. Also nach dem Motto, schreib einen Prompt oder stell eine Frage, krieg eine Antwort. Stell eine Frage, krieg eine Antwort. Vielleicht noch so dialogisch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, überall, wo gerade AI reingebaut wird, gibt es vielleicht einen Slot, wo ich was eintragen kann. Ist das gefühlt die einzige, ist das das einzige User-Interface, was in AI-Produkten irgendwie momentan hip ist? Oder habe ich da nur so einen begrenzten Blick? Und die andere ist natürlich, das alles über APIs anzusprechen und dann was Eigenes davor zu bauen, ja.
Also ich denke, Chat, es gibt ja jetzt diese Unterscheidung zwischen Streaming-Chat, ja, also das, was man in ChatGPT hat, das ist dann auch wirklich so im Zeitverlauf, die etwas hinschreibt und dann gibt's den normalen Chat. Ich denke, das ist auf jeden Fall das, was im Moment so hot ist, eben weil die ganzen, also es ist ja das Konzept zwischen ChatGPT, hinter ChatGPT und man muss auch ganz ehrlich sagen, also das ist auch einer der Gründe, warum ChatGPT überhaupt so groß geworden ist und diesen Tsunami praktisch an KI-Modellen auch erstmal angestoßen hat, ja. Also es ist wirklich dieses Interface, wo man ohne KI-Vorkenntnisse, bei GPT-3 zum Beispiel, war das noch etwas anders, ja. Also da musste man sich etwas im Playground zurechtfinden, wissen, wie man promptet und so weiter. Aber das ist halt so wirklich etwas, was es allen zugänglich macht, ja, und deswegen haben wir halt diese starke Assoziation, okay, das ist jetzt, also ich kann damit mich unterhalten wie mit einem Menschen, ja, das ist natürlich auch eine Gefahr, weil es ist kein Mensch dahinter, dementsprechend macht auch die KI dann andere Fehler, als ein Mensch sie machen würde und so weiter, also das ist eben so die Mainstream UX, die man heute hat. Bei uns, also wir arbeiten sehr viel im B2B-Kontext und zwar in so einem also recht strategischen Kontext, wo die Outputs der KI dann wirklich auch für strategische, teilweise schwerwiegende Entscheidungen verwendet werden. Und das ist dann weniger Chat und auch weniger Generative AI, sondern es ist auch viele analytische KI, also dass wir einfach große Datenmengen haben, die wir mit der KI verarbeiten, daraus praktisch Insights extrahieren und sie dann über Datenvisualisierungen, über Empfehlungen und so weiter den Nutzern zur Verfügung stellen. Hängt auch etwas damit zusammen, dass zum Beispiel, also sagen wir mal, ich bringe so ein neues Tool in ein größeres Unternehmen, ein DAX-Konzern, ja, und jeder kann es nutzen. Die Manager können es nutzen, die Mitarbeiter können es nutzen und so weiter. Wir können überhaupt nicht erwarten, dass alle wissen, wie man da jetzt mit so einem Chat-Interface dann auch noch gut umgeht, wie man die Ergebnisse verifiziert und so weiter. Also diese Flexibilität, dafür sind die Nutzer im Moment eben nicht immer bereit. Ja, also das
ja und ich denke auch, User Experience, also ist ja auch, so sagt Dominik von uns das immer, ist ja auch, wie erinnert sich ein Nutzer an das Erlebnis mit dem Produkt? Und bei AI-Produkten ist es momentan, glaube ich, ganz viel so, dass man das Erlebnis hat, ach, der spinnt rum, das ist die AI, oder wie kommt der auf die Daten? Ich weiß nicht, ob ich dem trauen kann. Das hast du in dem Talk auf jeden Fall da beim Product Tank, erinnere ich mich, auch angesprochen, dass es ja im Endeffekt um das Vertrauen geht, was man in den Output der AI dann auch erstellen muss. Und wie geht ihr da vor, um dieses Vertrauen in ja, Ergebnisse von AI-Produkten zu erzielen?
Genau, also Vertrauen. Du bringst mich da sehr schnell zum Punkt, ja. Also ich bin beim Philosophieren. Und Vertrauen ist auf jeden Fall so wahrscheinlich das Schlüsselkriterium für die Adoption von KI-Produkten, ja. Also ich weiß doch, ich habe mich vor, das war schon vor ein paar Jahren mit einem Kollegen, also außerhalb KI, unterhalten über autonomes Fahren. Ja, also das, wir haben nichts mit dem Bereich zu tun, aber das war einfach so ein Austausch, also zwischen potenziellen Nutzer und dann mir, die eben so etwas auch Verständnis hat, wie diese Systeme funktionieren. Und da war eben die Aussage, das war lange vor ChatGPT, da war die Aussage, die Leute werden diese Autos kaufen und fahren, wenn sie Vertrauen haben. Ja. Ist in dem Beispiel natürlich auch sehr einleuchtend, weil, okay, es hängt zusammen mit Sicherheit, es kann eine Lebensgefahr darstellen, es kann eine Gefahr für die Gesundheit darstellen und so weiter. Ja, aber das ist so, also so ein vielleicht etwas übertriebenes Beispiel, aber so funktioniert das zum Beispiel auch bei unseren, bei den Produkten und den Systemen, die wir jetzt für B2B-SaaS-Anwendungen entwickeln. Das Kernproblem ist eben, dass KI Fehler macht. Ja, also es gibt ja diesen Spruch, alle KI-Modelle sind schlecht, aber manche davon sind nützlich. Ja, und das ist eben auch, genau, aber das ist eben auch, also der ganze Paradox dahinter. Ja, also einerseits sieht man, okay, das Modell kann einen bestimmten Wert stiften, aber wenn es falsch läuft, dann habe ich eben ein Problem. Und das ist etwas, was man auch in dem User Interface gut durchdenken und gestalten muss. Wir machen das einmal über Transparenz. Ja, also so, dass man Nutzern praktisch bei bestimmten Outputs dann auch zeigt, wie kam es überhaupt zu diesem Output, was waren die Datenquellen, wie hat die KI damit gearbeitet und so weiter. Also praktisch so die Erklärung dahinter liefern. Und andererseits eben, dass man auch bestimmte Kontrollmechanismen in das Interface baut. Ja, also dass man dem Nutzer praktisch zum Beispiel erlaubt, bestimmte Outputs zu korrigieren, bestimmte, also es gibt ja zum Beispiel diesen neuen Agent-Systeme, wo eben die Agenten erstmal so einen Plan aufstellen, wie eine komplexe Aufgabe überhaupt erfüllt werden soll. Ja, und da kann man zum Beispiel ein Design-Pattern verwenden, dass der Agent dem Nutzer diesen Plan erstmal vorlegt und der Nutzer dann sagen kann, das ist okay oder das ist nicht okay, ändere den und den Punkt in deiner Ausführung, ja, und dann praktisch das auch kontrollieren kann. Und dann, um diese Schleife zu schließen, kann man diese Daten, die der Nutzer dann nochmal so als Feedback, als Korrektur eingegeben hat, eben auch weiter nutzen, um die Modelle zu optimieren, ja, also damit das System dann auch immer besser wird. Also das sind so die Schritte am Anfang, um das Vertrauen also aufzubauen und dann eben auch zu kalibrieren, dass der Nutzer nicht zu viel Vertrauen hat, aber auch genug Vertrauen hat, um das System weiter zu nutzen, weiter Feedback zu geben und das weiter zu optimieren.
Das klingt ja nach einer sehr iterativen, im Sinne agilen Vorgehensweise. Ja.
Absolut, absolut. Ja. Also die Agilität ist da praktisch schon, sollte in dem System schon eingebaut sein. Mhm. Genau.
Lass uns nochmal auf dein mentales Modell zurückgehen. Die dritte Dimension war ja Business und darin die beiden Komponenten Value Creation und Opportunity, hattest du es genannt. Was ist dazu vielleicht noch zu erwähnen, um das Modell einmal rund zu kriegen, bevor wir, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit, auch noch ein paar andere Punkte antitschen?
Mhm. Genau, also bei Value Creation und Opportunity, es gibt ja immer so ein bisschen eine Tendenz, also die wir auch häufig bei Produktteams sehen, auch oft getrieben von Management, also dass sich so ein Unternehmen oder so ein Team eben mal sagt, okay, KI ist in aller Munde, wir müssen das jetzt auch machen, wir müssen uns innovativ darstellen und so weiter. Und dann wird eben ein bestimmtes Feature dazu gebaut und erstmal ausprobiert. Ja, das bedeutet eben oft auch, dass die eigentliche Opportunity noch gar nicht so richtig validiert wurde oder entdeckt wurde, ja. Und das ist eben, also ich denke, da ist die Verantwortung auch ganz stark bei dem Produktmanager, weil ganz ehrlich, also Ingenieure sind natürlich sehr smarte Leute und die können sich allerlei Lösungen, allerlei Systeme, Produkte und so weiter ausdenken. Das ist überhaupt nicht das Problem, ja. Da ist eben wirklich die Verantwortung bei dem Produktmanager, also dass dann diese Lösung auch tatsächlich an den Mann oder an die Frau dann auch gebracht werden kann, ja. Also das eben so diese Problem-Discovery. Wir haben da etwas weniger ein Problem, ja, also jetzt bei Equintel war für uns die Opportunity klar, um das mal an dem Beispiel zu illustrieren, ja, also es ist, die Opportunity war wie folgt, wir haben Unternehmen, sie wirtschaften, sie erzielen Profit und machen damit ihre Shareholder glücklich, ja, also das ist ja so die praktisch klassische Definition von einem Unternehmen. Jetzt kommt Nachhaltigkeit dazu. Es war lange so ein softes Diskutieren, also wie können wir als Unternehmen nachhaltiger werden, ja, so das in dem Branding verankern und so darstellen und so weiter. Jetzt mittlerweile gibt es sehr aufwendige regulatorische Vorschriften, die eben diese Nachhaltigkeit den Unternehmen auch etwas aufzwingen. Das ist natürlich für die Unternehmen eine zusätzliche Belastung und die Unternehmen haben nicht die zusätzlichen Ressourcen, um diese ganzen Kriterien zu erfüllen. Deswegen eigentlich perfekte Opportunity für Automatisierung, ja. Also ich meine, Regulatorien erfüllen ist ja auch kein Job, wo wir als Menschen sagen, okay, das ist jetzt der super kreative, inspirierende Job, den ich unbedingt selber machen will, ja. Deswegen da war eben diese Opportunity auch recht klar. Und in dem anderen Beispiel, also bei Enercode ist es in der Regel so, dass die Kunden schon ein Problem mitnehmen und eben auch so ein Gefühl, was nicht immer wahr ist, aber häufig schon auch stimmt, wir können KI einsetzen, um dieses Problem zu lösen, ja. Und dann sind wir eben viel mehr beschäftigt mit der Solution Discovery, also wie kommen wir zu den richtigen Daten, wie gesagt, sehr wichtiges Kriterium für die Feasibility und dann natürlich diese ganze Intelligenz, die Modelle, der Gesamtaufbau des Systems und so weiter.
Du hast das eben schon angesprochen, dass Product Manager da eine besondere Rolle haben. Was ist denn, gibt es andere Anforderungen an Product Manager oder Product Owner bei der Entwicklung von AI-Produkten aus deiner Sicht, als im Vergleich zu normalen digitalen Produkten?
Also ich denke, die Product Manager müssen viel flüssiger mit der Technologie sein. Das ist das eine. Ja, warum ist das so? Bei normalen digitalen Produkten sind wir eben so es gewohnt, dass die Ingenieure die Lösungen mehr oder weniger bringen und dann auch implementieren. Ja. Bei KI-Produkten ist es eben so, dass also ein Beispiel Daten zum Beispiel, ja. Wenn wir jetzt eine Aufgabe vergeben an Engineering, okay, das ist jetzt die Aufgabe oder das ist jetzt die Opportunity am Markt, das ist das Problem, was gelöst werden muss. Sagen wir mal, wir machen Finanzanalytik, ja, und wir wollen jetzt den Leuten einen conversational access zu den Daten geben. Ja, die haben nicht mehr Dashboards, sondern die haben eben ein Chatbot und können da Fragen eingeben und bekommen bestimmte Visualisierungen so ganz individuell eben für ihre Frage dann zur Verfügung gestellt. Wenn der Produktmanager das jetzt als Problem definiert und damit zu den Ingenieuren geht, ja, dann werden die Ingenieure erstmal Daten zusammenstellen und dann eben versuchen, ein passendes Modell dafür zu finden, zu feintunen und so weiter. Das Problem ist, dass diese Daten dann höchstwahrscheinlich gar nicht mit den Fragen allein sind, die die Nutzer im Endeffekt in das Tool reingeben, ja, weil Ingenieure haben eben nicht diese, also in der Regel nicht diese enge Anbindung und das Verständnis der Nutzer. Und das ist zum Beispiel etwas, also Datenzusammenstellung, wo aus meiner Sicht auch der Produktmanager dann sehr wichtig ist, weil im Endeffekt geht das auch alles dann in die User Experience, also die Qualität des Modells hängt davon ab, ja, und wie dann auch die Fehler gemanagt werden, ja. Also habe ich dann eine Fehlerquote von 3% im Output und der Nutzer kann das irgendwie akzeptieren, hinnehmen und so weiter, oder ist die Fehlerquote dann bei 20% und dann muss der Nutzer wirklich aktiv eingreifen, iterieren, Sachen selber korrigieren und so weiter. Also diese Zusammenhänge praktisch zwischen der Technologie, der UX und dann der Value-Seite, die sind aus meiner Sicht viel enger gestrickt bei KI-Produkten und deswegen muss der Produktmanager dann auch wirklich auch in diese Bereiche tiefer einsteigen.
Spannend, das ist im Endeffekt ja die Grundthese, der wir auch sonst immer folgen, ne? Mehr Kollaboration, mehr Cross-Funktionalität in der Produktentwicklung zu haben. Und hier zwingt uns eigentlich der Kontext von AI oder der Kontext von Daten und Modellen eben noch stärker kollaborativ zusammenzuarbeiten, wie du sagst. Das ist spannend. Du, ich gucke auf die Zeit und die Zeit fliegt uns hier weg. Wir könnten da noch viel tiefer reingehen. Und ich glaube, die wichtige Empfehlung ist es, wen das Thema gepackt hat, wer da wirklich noch tiefer reingehen will, auch in Fragestellungen, wie man testet in so einem Umfeld, wie was mit Dokumentation ist, wie überhaupt so die andere Herausforderungen Richtung Daten, repräsentative Daten zu finden, wie sich Modelle verschieben etc. Wer da interessiert ist, dem sei dein neues Buch oder dein künftiges Buch The Art, wie war es genau der Titel? The Art of AI Product Development? Ne?
Genau so ist das, ja.
Empfohlen, wir werden da im Endeffekt schon was verlinken, wo man die ersten Kapitel, so habe ich dich verstanden, auch schon lesen kann. Wann ist das Buch zu erwarten? Wann kann man es wirklich erwerben oder komplett beziehen?
Also es ist für Ende des Jahres geplant. Ja, ich hoffe, das können wir durchziehen, neben all den Entwicklungsaktivitäten, die sonst anstehen. Aber wie gesagt, also die Kapitel kommen raus, sobald sie fertig sind. Ja, und deswegen ist es auch gut, also eine gute Ressource, um sich da einfach auch up to date zu halten. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen nochmal die ersten Kapitel revidiert und man muss schon sagen, da kommt sowohl am Markt natürlich viel Neues dazu, als auch ich selber habe da immer weitere Insights und immer weitere Learnings, auch aus der Erfahrung eben mit den Kunden und unseren Entwicklungen.
Spannend, also eine iteratives Buch schreiben, ne? So eine ähnliche Folge haben wir auch schon
genau,
mal gehabt.
Also ja, das ist, Iteration ist das Stichwort, ja.
Naja, aber gerade wenn ihr so Kapitel für Kapitel auch veröffentlicht und die dann aber trotzdem auch nochmal überarbeitet, super spannend. Shana, Wenn du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern den finalen Tipp geben wolltest, ne? Also Leute, die jetzt meinetwegen bislang im Produktmanagement unterwegs waren oder bislang als Product Owner unterwegs waren und die jetzt aber gefordert sind, explizit an einem AI-Produkt in der Product Manager-Rolle, Product Owner-Rolle zu arbeiten. Hast du so die ein, zwei Tipps oder Empfehlungen, wie man das angehen sollte? Also außer natürlich dann bald dein Buch zu lesen, aber was sagst du den Leuten, wie sie sich dieser Herausforderung am besten stellen sollten?
Also, ich glaube erstmal, dass diese Herausforderung sehr universell ist, ja, also, weil sicher hat jedes Produkt ein Verbesserungspotenzial mit KI. Also man kann immer etwas besser machen, etwas personalisierter machen, etwas effizienter machen und so weiter. Ja, also diese Opportunities gibt es wahrscheinlich. Also es gibt sicher Ausnahmen, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es bei eurem Produkt diese Chancen gibt, die ist sehr groß, ja. Deswegen, also man kann entweder darauf warten, bis das Management, dass da irgendwie die Warnglocke schlägt oder auch selber nach diesen Opportunities schauen. Es ist auch ein Prozess, ja, also es muss nicht sein und AI for the sake of AI ist eben kein sehr guter Ansatz, ja, also da sollte man wirklich gucken, dass man die Opportunity validiert und eben auch den richtigen Zeitpunkt dafür wählt. Um das Ganze anzugehen, ich denke, für Produktmanager ist es einmal sehr wichtig, wie gesagt, da auch die Technologie dahinter zu verstehen. Ja, also ich glaube, diese Schwelle, die wir immer haben und so ein bisschen diese Barrieren, oh, I'm not the tech guy, ja, also ich will das gar nicht in die Entwicklungsaktivitäten schauen oder mich da damit beschäftigen. Also die ist kontraproduktiv, aus meiner Sicht auch bei normalen Produkten, aber bei KI-Produkten dann umso mehr, weil wie gesagt, also alle diese Schritte im Backend, in den Daten, bei den Modellen und so weiter, die wirken sich wirklich auf die finale Experience, auf die Value Creation aus und vieles davon muss man als PM mitgestalten, weil eben Ingenieure dann nicht immer das relevante Nutzerwissen dazu haben. Ja. Und andererseits, man sollte es eben auch nicht überstürzen. Also zum Beispiel in dem Buch, wenn ich die Modelle einführe, dann ist immer so der erste Tipp, schaut mal, also vor allem am Anfang, kann man das Problem vielleicht wirklich, also ganz einfach mit ein paar Regeln lösen, ja, also ohne jetzt da die praktisch mit Gewehren auf die Spatzen zu schießen, ja, also da wirklich zu gucken, okay, wie können wir das antesten, das validieren, auch ersten Daten dafür sammeln. Also wirklich da mit einem kühlen Kopf rangehen, ja, filtern, auch wenn man jetzt sich zum Beispiel zu den Themen erkundigt, ja, sich immer an den hochqualitativen Quellen und Autoren zu orientieren, weil es gibt sehr viel, wie gesagt, Overinflation, also sehr viele Illusionen, die man sich eben aus der ganzen Content-Landschaft also jetzt heutzutage ziehen kann. Also wirklich versuchen, sich da an den Top-VCs, Top-Startups, Top-Universitäten und so weiter zu orientieren, weil da kommt wirklich dann auch die Qualität und dann auch die, also darüber wird es wirklich dann gut und auch realistisch und machbar.
Super. Wow, da steckt viel drin. Vielen, vielen Dank. Ich habe viel gelernt heute schon, obwohl wir nur an der Oberfläche gekratzt haben, fürchte ich. Wir werden deine Kontaktdaten natürlich in den Shownotes und in den Blogpost verlinken. Ansonsten, also sowohl von Enercode als auch von Quintel. Aber ansonsten kriegt man dich wahrscheinlich am allerbesten auch auf LinkedIn, wenn man noch.
Absolut.
Ja. Fragen hat oder natürlich auch mit dir in Kontakt zu treten, um da vielleicht ein individuelles Problem mal zu besprechen. Liebe Shana, wow, ich bin wieder einmal, auch wie nach dem letzten Talk, tief beeindruckt und überlege schon, wo ich in einem AI-Produktumfeld vielleicht mal dich mit reinziehen kann, weil ich hätte Bock, an dem Thema mal gemeinsam im Kontext von Produktentwicklung mit dir was zu machen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Erfolg, sowohl für Enercode als auch dann für das Startup Equintel mit dem das Sustainability-Thema. Super wichtig. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, super. Danke, Tim. Das hat sehr viel Spaß gemacht und auch wieder neue Ideen gebracht. Danke dir.
Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns übrigens sehr darüber freuen, wenn du uns in deiner Podcast-App eine positive Bewertung gibst. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung, dann schick uns gerne deinen Inhalt, was gerade nicht gut funktioniert, einfach an feedback@produktwerker.de.